Und schon sind wir auf Sendung, Dirk.
Ging ratzfatz heute.
Ja, ging ratzfatz. Wir wollten anfangen vor ungefähr einer halben Stunde. Was war los?
Wir haben ein bisschen länger konferiert.
Stehe ich einmal früh auf, dann wird das auch wieder nichts.
Früh aufstehen, 21:45.
Ja, du weißt ja nicht, wann ich aufgestanden bin.
Ja, aber doch deshalb nicht um 6 Uhr.
Nein, um Gottes Willen, warum auch? Ich wohne ja um die Ecke. Ja. Du musst ja immer hier anreisen.
Ja, das stimmt.
Gut gelaunt.
Ja, auf jeden Fall, warum nicht?
Schönes Wetter draußen. Er sagt da nichts zu. Er nickt nur, ja, für alle, die Podcast-Variante hören.
Ich wundere mich, weil das Wetter so ein Riesenthema ist hier bei uns in der Redaktion letztens. Wir haben immer so die Fakten zum Spiel. Macht der Kollege Gröger jetzt neuerdings auch immer, wie wird das Wetter am Spieltag?
Das ist im Ausland aber Standard.
Ja.
Wenn du dir zum Beispiel in Italien die La Gazzetta dello Sport kaufst, dann steht da immer, wer pfeift und von wo der Wind weht. Das ist wirklich so, ja. Fantastisch.
Wohin wird das Bier, was geworfen wird, nach Toren getrieben durch den Wind?
Genau. Übrigens, liebe Leute, kurze Information an der Stelle. Schön, dass ihr mit dabei seid zunächst. Aber wir haben allein bei Twitter 85 Hörerfragen bekommen. Was ist denn da los mit euch? Hast du eine Idee, warum die Leute anscheinend emotional gerade voll dabei sind?
Ich würde jetzt vermuten mal, weil sie vom Vier-Punkte-Start entweder begeistert oder enttäuscht sind.
Ja, die Begeisterung hält sich wahrscheinlich in Grenzen, aber ich bin sehr begeistert. Hast du ein bisschen was von der Basketball-WM geguckt bislang?
Leider gar nicht.
Was? Du stehst doch immer so früh auf, das müsste dir doch entgegenkommen, diese massive Zeitverschiebung. Ja.
Das stimmt, aber da muss ich ja eigentlich regulär arbeiten. Und an den Tagen, wo ich nicht arbeiten muss, muss ich zu Hause was tun.
Da musst du zu Hause was tun.
Da habe ich genug zu tun.
Was tust du denn da zu Hause immer? Hallo?
Wir haben ein Grundstück von knapp 2000 Quadratmetern, da kannst du dir vorstellen.
Kannst du da nicht delegieren oder bist du schlecht zu delegieren?
Ich wüsste jetzt nicht mehr an wen, also vielleicht noch an meinen Sohn, der gerade auf seinen Studienbeginn wartet, der hat natürlich noch ein bisschen Zeit.
Ja. Der wartet auf den Studienbeginn, was wird der studieren?
Mathematik.
Och du Scheiße, Entschuldigung.
Und Soziologie.
Oh Gott, was ist denn mit ihm los?
Ja, der möchte Lehrer werden.
Oh, okay, ja, aber die Fächerkombi ist schon hart.
Ja, aber er hat so ein bisschen auch, ja gut, erstmal natürlich nach Vorlieben geguckt und auch danach, wo er dann auf jeden Fall hoffentlich mal irgendwann einen Job bekommen kann. Also gut, das weiß man jetzt nicht, ne, wie dann sich die Fächerkombinationen in 6 Jahren darstellen und so, aber er hofft, dass er da auf der einigermaßen sicheren Seite ist.
Wenn du heutzutage Lehrer werden würdest, welche Fächer würdest du nehmen?
Bei mir wäre das ein reines Ausschlusskriterium, was kann ich auf keinen Fall.
Also Musik und Kunst würdest du unterrichten?
Nee, auf keinen Fall. Nee. Bei mir wären es auch tatsächlich Sozialwissenschaften und Sport.
Sport? Okay, da musst du aber selber vormachen.
Ja und?
Ja, okay.
Das traue ich mir noch zu. Also.
Ja, auch Rolle rückwärts und so ein Kram?
Rolle rückwärts, ja, glaube ich schon. Schwieriger wäre, glaube ich, Überschwung oder so beim Reck oder sowas.
Ich sehe dich da am Reck wie Fabian Hambüchen einst.
Ja, da hätte ich wahrscheinlich sämtliche Knochen gebrochen, weil ich abgestürzt wäre.
Oh, herrlich. Nee, ich sehe dich eher so, ist das neu bei Olympia? Ist es jetzt dabei, dieses Trampolin?
Das ist sehr cool, ne?
Ja, da kannst du ja nicht hinfallen.
Ja, da kannst du aber mal, wir haben so ein großes Trampolin gehabt früher für die Kinder und natürlich selber auch viel drauf, das hat total Spaß gemacht.
Gerissen?
Aber das ist, nichts. Aber man kann schon sich auch richtig wehtun. Deshalb gibt es da auch immer so ein großes Netz an der Seite bei diesen großen Dingern.
Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen.
Du hast relativ wenig Kontrolle auf einmal, wo du manchmal hinfliegst. So. Und wenn es dann erst passiert ist, dann ist es auch schwer zu korrigieren.
Schwerkraft
in der Luft.
Kann man nicht aufhalten. Aber kann einen ganz fiesen Spruch bringen, aber ist egal. Ich würde unterrichten, ich denke, ja gut, Sport wahrscheinlich, aber Italienisch und Geografie finde ich sehr interessant.
Ich finde Geschichte noch sehr interessant, muss ich wirklich sagen.
Ah ja, das stimmt.
Das ist natürlich auch sehr aufwendig, weil gibt es ja reichlich von. Ansonsten Sprachen.
Sprachen. Oh, können wir das rausschneiden? An der Stelle können wir da einen kleinen Clip draus machen. Wie Dirk Dampe sagt, Geschichte ist natürlich aufwendig, da gibt es viel von.
Genau. Großartig. Muss man viel lernen.
Ja.
Ja, also ich hätte auch Deutsch ganz gut gefunden, aber mir wird, glaube ich, davor grausen, Klausuren zu korrigieren, in denen pubertierende 15-Jährige eine Analyse über irgendein Gedicht machen, über 15 Seiten und dann musst du wirklich alles lesen. Boah,
ja.
Das stelle ich mir sehr aufwendig vor. Ja. Dann lieber Mathematik, wo du dann eine Lösung hast und meistens ist das recht leicht nachzuvollziehen, ob es richtig oder falsch ist.
Ne? Ja, musst du nur ein Häkchen machen oder durchstreichen?
Ja, es geht ja auch um Lösungswege, glaube ich, heutzutage. Da gibt es auch Punkte für. Ja, wenn du am Anfang einen Fehler machst, aber dann diesen Lösungsweg eigentlich korrekt weiterführst, kommst du am Ende zum falschen Ergebnis. Aber du kriegst, glaube ich, noch für die gute Absicht, kriegst du noch ein bisschen.
Also Gnadenpunkte oder
ja,
wie?
Ja, ja,
verstehe. Alles klar. Hattet ihr auch früher in der Geschichte diese Sprüche, so 333 bei Issos Keilerei und so ein Kram? Ja.
Stark.
Hat sich nichts geändert in all den Jahren.
Ja, was heißt denn früher? Also, ich war ja vor dir.
Ja, ja, eben.
Ich weiß nicht, ob es sie heute noch gibt. Wir haben zum Beispiel früher in Mathematik immer am Beginn der Stunde 15 Minuten Kopfrechnen gemacht.
Oh, okay.
Selbst noch auf dem Gymnasium in der Oberstufe. Das fand ich super.
Apropos Gymnasium und Mathematik. Als ich aufs Gymnasium gegangen bin von der Grundschule, da kam ich dann in die erste Mathestunde und dann kam Dr. Jürgen von den Steinen. Und der stellte sich genauso vor. Hallo, ich bin Dr. Jürgen von den Steinen und gebe auch Sechsen. Der war natürlich bei allen sofort sehr beliebt. Er war ein sehr, sehr guter Lehrer. Hat auch Lehrbücher für NRW geschrieben.
Klar.
Ja.
Gut.
Hatte noch eine Schwester, Ilse von den Steinen, und die unterrichtete Biologie. Naturwissenschaftliche Familie. Übrigens mache ich ein bisschen Werbung für ein hausinternes Produkt. Hier könnt ihr es sehen, wenn ihr bei YouTube reinschaut. So sieht's aus. Dortmund sammelt Dortmund, unsere Stadt, in 252 Sammelbildern. Und Dirk, du bekommst jetzt von mir ein Päckchen geschenkt.
Ah, super.
Und kannst das auspacken. Bitte darauf achten, dass du das richtig aufreißt, nicht, dass die Bildchen kaputt gehen. Ja?
Das war früher mal schon mein Problem.
Ich mache jetzt hier mal auf und gucke, was ich habe und du sagst, was bei dir drin ist. So, weg damit.
Drei Stück, ne?
Drei Stück? Ich habe fünf.
Achso, ich habe jetzt einmal 1, 2, 3, 4 oder klebt da noch was?
Oh, du hast sogar so ein Silberbild. Ist das Klavi? Nee. Schöne Grüße. Ja,
schöne Grüße. Der fünfte hat sich noch geweigert rauszukommen. Der steckt noch drin. Okay.
Florian Gröger, nein. Gottes Willen. Oh, hier habt Thorsten Sträter.
Sehr gut, habe ich gesehen. Vorletzte Woche beim Zeltfestival Ruhe.
Und war gut, oder?
War gut mit einem kleinen Aber.
Ja,
also er hat sich am Ende so ein bisschen verzettelt, finde ich. Also der zweite Teil war ein bisschen langatmig.
Ah, ja, wusste ich, dass das kommt.
Aber der hat natürlich schon einen Humor, den wir auch gut finden. Also wir haben ihn schon ein paar Mal gesehen. Ne?
Ich habe noch das Hochofenwerk Phoenix West, den Weinberg am Phoenixsee, nicht zu verwechseln mit dem Biertal. Dann habe ich noch das ISST und ein Viertel von der Emscher. Willst du was tauschen?
Okay, ich habe Max von der Grün, den DSW 21 Stromfahrer.
Ah, ja.
Das ist cool hier unter Tage.
Ah, das hätte ich gerne.
Dieter Pfaff, BVB-Fan.
Mhm, ja.
Und
das gibt's doch nicht.
Passt natürlich
die Südtribüne. Faust aufs
Auge, die Südtribüne.
Für die Südtribüne würde ich dir das Hochofenwerk Phoenix West und Thorsten Sträter geben.
Nee, da müsstest du mir alle deine geben.
Das ist so läuft das.
Was glaubst du denn, wie?
Das gibt's auch gar nicht.
Gut.
Ja. Vorgeplänke, was von euch kommt, liebe Leute, weiß ich gar nicht, ob ich das raussortieren kann. Vielleicht kriegen wir das am Ende der Sendung noch hin, aber ich kann mich nur nochmal wiederholen. 85 Fragen nur bei Twitter. So, und jetzt gucke ich mal gerade nochmal bei Instagram, weil da kommt ja in der Regel immer noch was neu dazu. Das war echt der Wahnsinn. Da kam eine Nachricht nach der anderen. Ich wusste gar nicht, was da los ist. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 72 und 3. 75 plus 85, 90 und 70 sind 160 Hörerfragen. Ja, solider Rekord. Und das nur, weil sie beim VfL Bochum scheiße gespielt haben.
Ja.
Dann mal los.
Dann haben wir die Analyse damit ja auch schon abgeschlossen. Ja,
eigentlich schon.
Ja, soll ich was zum Spiel sagen?
Ich kann kurz was zum Spiel sagen.
Du warst auch da, habe ich
gesehen. Jetzt pass auf.
Ja.
Vergangene Woche stand ich auf der Südtribüne und vor mir war einer, der hat dann in der Pause in seinen WhatsApp-Status geschrieben, schlechteste erste Hälfte seit anderthalb Jahren. Da habe ich mir gedacht, so schlimm war es jetzt auch nicht. Mhm. Ja. Und dann habe ich das Spiel in Bochum gesehen. Da hätte ich verstanden, wenn er das in einen WhatsApp-Status gehauen hätte.
Ja, die erste Hälfte war wirklich schlecht. Vor allen Dingen, weil eigentlich genau das eingetreten ist, wovor der Trainer vorher gewarnt hatte. Du spielst gegen einen Gegner, der eigentlich das Stilmittel, er hat das vorher noch ganz klar beschrieben, Anstoß, Rückpass zum Torwart, langer Ball nach vorne, haben sie mehrfach gewählt, so jetzt natürlich in einer modifizierten Variante, weil du hast ja außer nach dem Tor keinen Anstoß ansonsten. Und auch ansonsten genau das eigentlich, wovor Terzic schon ein bisschen gewarnt, beziehungsweise worauf er hingewiesen hatte, sprich aggressiv, sie versuchen uns das Leben schwer zu machen, den Schneider zu kaufen, sie fliegen in die Zweikämpfe, wir müssen läuferisch dagegen halten und genau dann wundert man sich natürlich, warum, wenn das alles so eintritt, warum die Mannschaft trotzdem irgendwie nicht in der Lage war, darauf zu reagieren. Und das war schon von den Ansprüchen auch des BVB her eine erste Hälfte, die ja, die hat, glaube ich, auch dem Trainer zu denken, der war, glaube ich, richtig, richtig angesäuert.
Boah, ich fand es wirklich schlecht, muss ich echt sagen.
Ja, das Beste war fast noch das Ergebnis.
Ja, und also, wenn man das mal vergleicht miteinander, der erste FC Köln, finde ich, der hatte auch richtig gute Ballpassagen und Bochum, ja, für ihre Verhältnisse gut, aber jetzt auch nicht überragend gespielt.
Nein, sie machen halt immer das Gleiche. Sie versuchen halt durch giftiges Pressen und durch aggressive Zweikampfführung dann eben Bälle zu erobern und versuchen dann sehr, sehr zielstrebig und mit schnellen Bällen nach vorne. Das ist ein paar Mal auch schief gegangen, wo es einfach ungenau gespielt war, wo dann eben die Innenverteidigung das auch locker klären konnte. Aber sie haben halt dieses Muster immer. Und gerade so durchs Zentrum, das haben sie sich, glaube ich, so ein bisschen ausgeguckt, sind sie doch dann auch einige Male, ja, fast schon in Überzahl dann auf eben die Verteidigung zugelaufen. Und wenn sie das ein bisschen cleverer gespielt hätten, hätte da, glaube ich, auch noch mehr anbrennen können. Aber das war ja dann, ja, und dann wieder natürlich wie im April, solche Tore schießt du, glaube ich, auch nicht jede Woche. Auch so ein Strahl aus spitzen Winkel auch noch, 20 Meter, 25 Meter und passte dann genau. Torwart sieht auch nicht ganz so gut aus, glaube ich. Wenn es richtig gut läuft, kriegt Kobel halt da auch noch die Hand dran. Aber sie haben aus ihren Möglichkeiten das Maximale gemacht. Plan ist voll aufgegangen und auf der anderen Seite eben Plan ist eigentlich nur zu 1, 2, 3, 4, 5% aufgegangen. Das war schon richtig, ja, das gab schon richtig zu denken.
Was war denn der Plan überhaupt?
Der Plan war, da wo sie müssen, eben gegenzuhalten und dann versuchen, das eigene Spiel, also Terzic hat es ja so formuliert, wir wollen kein Bochum-Spiel haben, wir wollen ein Dortmund-Spiel haben.
So, pass auf, da muss ich direkt einhaken. Wenn du ein Dortmund-Spiel haben willst, sprich du bist dominant im Ballbesitz, warum spiele ich mit 8 Achtern?
Ja, es gab es da personell natürlich, gab es jetzt, weil jetzt die Frage natürlich kommen wird, irgendwann zu Julian Brandt. Und außen spielen. Und
ja, das machen wir ja gleich.
Das machen wir gleich, aber das hat natürlich auch eine Ursache. Also ich glaube, er wollte zum einen, weiß ich nicht, wie fit Adeyemi war, ob das dann reicht für 60, 65 Minuten oder ob man eben dann lieber drauf gesetzt hat, ihn bringen zu können, wenn man vielleicht, wenn andere ein bisschen müde wären, wenn er dann seine Dynamik einbringt. Das war, glaube ich, so eher der Plan. Und du hast natürlich mit Brandt ein bisschen mehr Ballsicherheit. Auch das ist natürlich gegen eine aggressive Mannschaft, die dich presst, wichtig, dass du was mit den Bällen anfangen kannst, wenn sie in Bedrängnis gespielt werden. Aber um ein Dortmund-Spiel zu haben, hättest du mehr investieren müssen. Lauftechnisch, bessere Positionierung vor allen Dingen, das war das Riesenthema. Und den Ball einfach schneller spielen. Aber dafür brauchst du auch eine gute Positionierung. Also das hängt ja auch alles zusammen. Und von all dem war deutlich zu wenig da. Deshalb hattest du kein Dortmund-Spiel und dann kriegst du automatisch ein Bochum-Spiel. Weil dann kommt das zum Tragen, was sie können.
Ich weiß nicht, ob die Atmosphäre im Stadion dann auch eine große Rolle spielt. War wieder schön, aber das darf eigentlich für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund exakt gar keine Rolle spielen.
Nein, das ist ja auch am Ende, ist das ja auch egal, ob du jetzt in einem sehr, sehr kleinen Stadion mit 26, die viel Krach machen, 26.000 Zuschauern, bestehen musst oder ob du es in einer größeren Arena hast, wo dann aber auch 60.000 vielleicht gegen dich sind oder so. Also das, guck mal, wer alles gespielt hat. Wer war denn jetzt unerfahren und jung? Die ganzen anderen, die haben alle ihre Bundesligaspiele, die wissen alle, wie es in den Stadien zugeht. Also das würde ich jetzt überhaupt nicht als Thema aufmachen wollen.
Was mich auch sehr enttäuscht hat, war tatsächlich wieder ein bisschen die Körpersprache. Was mir ansonsten noch aufgefallen ist, gerade im ersten Durchgang kannst du ein bisschen was zu sagen, weil Hummels hat ja jetzt im Training auch ausgesetzt. Aber da fand ich, der war tatsächlich, insbesondere für seine Verhältnisse und was er gegen Köln gezeigt hat, was ja überragend war, fand ich ein bisschen desorientiert. Fandst du nicht auch?
Ja gut, er hat natürlich auch mit relativ flinken Leuten da, meistens Asano, glaube ich, zu tun gehabt, die einen anderen Körperschwerpunkt haben und da findet die ganze Geschichte weiter unten statt sozusagen. Und
ja, das meine ich aber gar nicht. Ich finde, dass er normalerweise so herausragend gut antizipiert.
Ja.
Und das hat ihm in Bochum irgendwie ein bisschen gefehlt. Ich fand dann die Auswechslung rein aus taktischen Gründen wäre absolut okay gewesen zu sagen. Ja, das hat halt da heute mit ihm nicht so gut funktioniert, weil sich einige natürlich dann um mich herum gewundert haben, warum hat er den jetzt rausgenommen? Warum wechselt er in der Abwehr? Weil das macht er generell ja eigentlich nicht so sehr.
Ja, also ich glaube, der wäre drin geblieben, wenn er fit gewesen wäre. Ne? Also dann wäre der Wechsel, glaube ich, nicht passiert. Ich fand ihn jetzt nicht so eklatant, dass er so eklatant abgefallen wäre, auch gegenüber Schlotterbeck nicht. War eher dann die Frage, warum gab es die Kombination Hummels-Schlotterbeck? Ja, Schlotterbeck kam er auch aus einer Verletzung und also bei all diesen Leuten, das muss man einfach auch mal ganz klar konstatieren, die in der Vorbereitung Probleme hatten, da merkst du einfach, dass denen noch so ein bisschen Wettkampfhärte fehlt, gerade so dann gegen Ende hin, dass sie dieses Selbstverständnis noch nicht haben, dass sie diesen, wie man immer so schön sagt, den Rhythmus noch nicht so haben und das ist ja auch die Hoffnung, die Terzic hinterher so ein bisschen artikuliert hat, dass er doch drauf setzt, dass eben mit der Zunahme der Spiele, englische Wochen und dann auch regelmäßigem Training, dass so dieses Selbstverständnis wieder da ist. Und als wir nachher dann die Diskussion hatten, so von die Julian Brandt ja so ein bisschen auch angestoßen hat, wir sind noch lange nicht da, wo wir vor 3 Monaten oder 4 Monaten waren. Ja, das lässt sich auch nachweisen, dass auch die Daten geben das her. Aber das ist auch irgendwie logisch. Der Vergleich zum Start in der Vorsaison, der ist gar nicht mal so gravierend. Also da sind viele Werte sogar ein bisschen besser. Da haben sie ja auch sich beim 1-0 Leverkusen haben sie sich sehr schwer getan, waren glücklicher
Sieg. Ja, und unverdient.
In Freiburg standen sie eigentlich auch vor einer Niederlage, haben dann durch diesen Torwartfehler zurück ins Spiel gefunden.
Und dann kam das Heimspiel gegen Werder Bremen, oder?
Dann kam das Heimspiel schon Werder Bremen.
Ja, ich glaube schon. Auch, ja.
Ja. Also das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Auftrag, dass man weiß, dass es jetzt am Anfang so ein bisschen noch ruckelt und dass es noch nicht alles so ineinander greift. Du hast natürlich auch auf entscheidenden Stellen des Spielfeldes Neubesetzungen gehabt. Ja, du hast jetzt alle 3 Neuen erstmals im Team gehabt und Sabitzer hat Doppel-6 ja mehr oder weniger gespielt neben Can und Metscher war dann fast so eine Art 10er, also 8-10 würde ich mal sagen. Und das ist natürlich eine entscheidende Stelle eigentlich auch des Spiels im Zentrum, wo du halt sehr, sehr oft involviert bist durch entweder eigene Aktionen oder als Ballverteiler, wie auch immer. Da kriegst du schon relativ viele Bälle und wenn du dann diese Eingespieltheit noch nicht hast, dann sieht das eben auch dann so ruckelig aus, wie es war.
Es gibt viele, die natürlich jetzt dann sagen, ja klar, ist die USA-Reise schuld. Ist das so einfach?
Ja, es ist eine Kombination, glaube ich, schon aus vielen Dingen. Du hast natürlich diese USA-Reise gehabt, wenn du 10 Tage, sie waren oder 9 Tage sind sie in der Regel normalerweise in der Schweiz gewesen, wenn du die hast und kannst 9 Tage voll trainieren, das ist eine andere Geschichte, als wenn du es nur 5 machst, dann dazu noch Reisestrapazen hast und kurz getaktete Spiele nacheinander, da waren, glaube ich, dann 3 Spiele in 7 Tagen. Mit dem Ajax-Spiel nach der Rückkehr war das relativ eng getaktet. Plus Verletzungen, plus spät eingestiegene Nationalspieler. Also ich glaube, es ist eine Kombination aus allem. Jetzt reines nur auf die USA-Reise zurückzuführen, glaube ich nicht.
Mhm.
Aber dir fehlen einfach 4-5 Tage, wo du zusammen bist, komplett zusammen bist, wo du 2-mal am Tag trainieren kannst.
Für mich ist da ein entscheidender Faktor aber auch, wie man die Spieler dann aufstellt. Und damit kommen wir zu der Personalie, die du eben schon erwähnt hast, wo du gesagt hast, werden wir drüber sprechen, machen wir jetzt auch, Julian Brandt. Die Leute, die schon länger zuhören, wissen, ich bin eigentlich seit seiner Verpflichtung Fan von Julian Brandt, auch wenn er ein bisschen zu lange gebraucht hat aus meiner Sicht, bis er hier reingefunden hat. Er hat eine überragende letzte Saison gespielt. Und warum war das so? Weil er dort eingesetzt wurde, wo er seine Stärken hat, in der Zentrale, wo er andere Spieler einsetzen kann, wo er mehr Blick aufs Spiel hat, wo er nicht an der Außenlinie klebt, wo er dann teilweise eigentlich mit Geschwindigkeit ja in die Duelle gehen müsste, was überhaupt nicht seine Stärke ist. Das Tempo-Dribbling ist nicht das von Julian Brandt.
Ja, da, wo du sagst, er hat sehr lange gebraucht, aber warum? Weil es auch da der Fall war, dass er ja hin und her geschoben wurde.
Dieses, ja, er hat mal falsche Neun gespielt und so ein Kram.
Er hat ja sogar mal Sechser gespielt oder den zweiten Sechser, kam so ein bisschen aus der Tiefe. Er hat eigentlich alles gespielt, er war vor allem oft auf dem Flügel und das ist ja genau das Thema. Das ist kein Flügelspieler im klassischen Sinne. Das ist halt einer, der... Das ist natürlich auch eine Variante, wenn du als Julian Brandt den Ball außen bekommst und dann das Spiel verlagerst, indem du nach innen ziehst, Doppelpass spielst mit dem Neuner. Das sind auch alles Varianten, die in gewisser Weise dem Spiel auch manchmal gut tun. Aber was natürlich durch ihn auf dem Flügel eigentlich komplett fehlt, ist eben die Breite, weil er zieht eigentlich immer nach innen. Wenn du einen Außenstürmer hast, der die Linie hält und der an der Linie entlang ins Dribbling mal geht, 1-gegen-1 Situationen provoziert und sucht. Das ist eine Variante, vor allem wenn du erfolgreich bist im 1-gegen-1, was muss dann passieren? Dann muss der Innenverteidiger rausrücken. Das heißt, du schaffst in der Mitte Lücken. Und das passiert ja alles nicht, wenn Julian Brandt da spielt, weil er geht nicht über außen. Das ist natürlich dann auch für einen Gegner relativ einfach, sich darauf einzustellen. Du weißt ganz genau, bei Daniel Mahlen weißt du es nicht, der kann beide Wege gehen, bei Adeyemi weißt du auch, zieht er in die Mitte, bleibt er außen. Das ist halt eben die Geschichte bei Arjen Robben. Hast du eigentlich auch gewusst, dass er immer nach innen zieht?
Ja, aber trotzdem war er so gut, ja, trotzdem war er so gut mit diesem Move, das war eigentlich unfassbar.
Also genau, ja, aber gut, da gibt es dann vielleicht auch noch ein bisschen Unterschiede zu Julian Brandt in der Qualität, das weiß ich jetzt nicht unbedingt, ich finde ihn eigentlich auch sehr gut. Aber du weißt als Gegner, als VfL Bochum, wusstest du jetzt an diesem Samstag, außen spielt Julian Brandt wahrscheinlich, nicht Matcher, das ist ja logisch. Und damit hast du als Verteidiger, weißt du, du kannst ihm die Außenlinie anbieten, die nimmt er nicht, weil er eh nach innen geht. Ja? Und das ist dann schon mal einfacher zu verteidigen. Die Frage ist nach dem Warum, ja? Und ja, da sind wir dann also bei Adeyemi.
Aber es kann doch nicht nur der Ausfall von Adeyemi der Grund dafür sein, dann lass doch Beino Gittens von Anfang an spielen jetzt.
Nein.
Aber setz doch bitte nicht Julian Brandt auf einer Position ein, wo er völlig verschenkt ist, weil man könnte sogar darüber diskutieren, ob er in der vergangenen Saison der wertvollste Spieler dieser Mannschaft war. Und dann setzt du ihn wieder dort ein, wo er sich ja 0,00 wohlfühlt. Also du hast mir jetzt eigentlich 2 Minuten am Stück erzählt, wo man ihn nicht einsetzen sollte und da wird er aufgestellt.
Ja, weil das nicht anders möglich war.
Also wirklich nicht anders möglich?
So viel Vertrauen würde ich dann schon auch in Edin Terzic haben, dass der das ja weiß. Der ist ja auch nicht blind.
Nein, natürlich wird er das wissen, aber er macht es trotzdem.
Ja, warum macht er es? Ich habe es ja eben schon ein bisschen angerissen. Adeyemi kommt aus einer Verletzung. Ich weiß nicht, wie viele Muskelverletzungen der in Dortmund schon hatte. Ich glaube 3. Und die waren alle relativ schwerwiegend. Und dann trainiert er 2 Wochen vielleicht. Der hat auch in der Vorbereitung paar Mal aussetzen müssen. Riskierst du, dass du ihn bringst? Weil wenn du deinen Startelfspieler nach 45 Minuten runternimmst, dann...
Führst du vielleicht 2-0.
Ja. Darüber lässt sich aber jetzt erstens streiten. Zweitens wissen wir nicht, welche Werte er hatte. Wir wissen nicht, ob da... Wahrscheinlich hat der Trainer mit ihm auch persönlich gesprochen. Gut, Adeyemi wird nicht gesagt haben, Herr Trainer, ich bin noch nicht bereit. Das sagt ja kein Spieler. Ich vermute mal, dass es einen guten Grund dafür gab, dass es eben noch nicht riskiert hat. Und Beino Gittens ist kein Thema. Beino Gittens hat 3 Monate ausgesetzt wegen der Schulter-OP. Ist, glaube ich, seit ein paar Wochen jetzt wirklich auch im Kontakttraining wieder. Und als er reinkam, hast du gesehen, dass dem noch richtig was fehlt. Der muss über diese Kurzeinsätze versuchen, wieder ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Aber den dann in die Startelf zu schmeißen, ja, das machst du auch als Trainer nicht. Und dann war eben dieser Punkt noch dazu, diese Variante, wenn du gepresst wirst, ballsichere Spieler, du hast gesehen, wie viel Ballverluste Adeyemi hatte, was er auch mit dem Ball angestellt hat, da hat man sich schon manchmal gewundert, wo dann das geblieben ist, was er in der letzten Saison eigentlich gelernt hat. Dann hat er den Ball super erobert, nimmt dann den Kopf zwischen die Beine und stirbt einfach nach vorne. So in bester Emre Can-Manier, einfach durch alle durch.
Das war wirklich eine überragende Situation, wo ich gedacht habe, jetzt muss er aber wie früher bei FIFA einfach durchlaufen. Kurz noch Sprint-Taste gedrückt und dann...
Ich habe nur gedacht, super Balleroberung, hey, was hat der denn gemacht?
Ja, weil er hat tatsächlich in der Situation super defensiv zurückgearbeitet.
Super, genau. Und dann spielst du den Ball, eroberst ihn, danach bist du wahrscheinlich schon von der Säuerung her am Limit. Dann aber mal einfach den sicheren Ball zum Nebenmann und du hast eine schöne Balleroberung und der Trainer kann in die Hände klatschen. Das war natürlich dann, da sieht man eben, dass er taktisch auch noch nicht ausgereift ist. Da will er dann zu viel in dem Moment und er geht nach hinten los. Ne?
Da wird sogar gefragt, was macht eigentlich Julian Nagelsmann gerade?
Ja, gut.
Aber das ist mir einfach zu viel Polemik dann an der Stelle. Wir sind manchmal auch ein klein wenig polemisch, also du, Jürgen, Kevin und sowas. Ich bin ja immer der Sachliche hier. Mhm. Aber ich finde halt, da musst du vielleicht ein bisschen auch was anpassen. Die Argumentation mit ballsicheren Spielern kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und Brandt ist ein sehr ballsicherer Spieler. Aber in der Position ist er im Prinzip wirkungslos für die Mannschaft. Vielleicht hätte man das System ein klein wenig anpassen können, dass du sagst, okay, du spielst mit Allaire vorne drin und Donny Mahl ein bisschen zurückgezogen und hast dann dahinter, sage ich mal, eine Viererreihe, in der Julian Brandt sich aufhält größtenteils und eben nicht die ganze Zeit an der Seite.
Es ist eben die Kombination auch aus noch anderen Spielern, die gespielt haben. Wenn du mal siehst, im Prinzip war es ein 4-2-3-1, würde ich mal sagen, so ein modifiziertes oder 4-3-3, aber Sabitzer hat sich schon relativ tief fallen lassen. Dann hast du Mahl auf der einen Seite gehabt, dann hast du Metscher und Brandt.
Ja, Metscher auf Außen wirst du auch nicht machen.
Eben.
Und der Reuser?
Der Reuser saß auf der Bank.
Ja, ich weiß. Der hat ja mal außen gespielt.
Ja, aber das kann er ja auch nicht mehr. Das ist ja nun hinlänglich bekannt. Auch Marco Reus dreht dann ab und zieht in die Mitte. Ja, gleiche Thema bei Giovanni Reyna hatten wir auch schon ein paar Mal. Das sind alles drei Zentrumsspieler.
Und in dem Fall Beino Gittens 45 Minuten und Adeyemi 45 Minuten?
Ich glaube, Beino Gittens 45 Minuten wäre zu viel gewesen. Mhm. Und Adeyemi 70 oder 65 hat er ihm vielleicht auch noch nicht zugetraut. Das würde ich jetzt vermuten, dass das so ein bisschen der Hintergrund war. Hinterher ist man allerdings auch immer schlauer, ne? Ich meine, Terzic hat auch gesehen, dass es eben nicht funktioniert hat. Gegen Köln fand ich jetzt nicht so dramatisch, da ging das noch so ein bisschen, ne?
Ja, auch da hat Julian Brandt am Anfang ja nicht auf seiner Position gespielt. Wir kommen immer zu diesem Punkt zurück. Glaubst du, er wird gegen Heidenheim da spielen, wo er hingehört?
Ich glaube, dass es wird ja wieder ein anderes Spiel. Also
ja, Heidenheim wird nur hinten drin stehen.
So,
und noch mehr als Bochum.
Die werden sich, was heißt hinten drin stehen, heißt auch deiner Meinung nach, die werden ihre Abwehrreihe nicht hoch formieren, sondern die werden eher in der eigenen Hälfte mit zwei Viererblöcken oder vier,
ja,
fünf.
Ja, und zwar warum? Weil ich glaube, am Ende ist es immer noch Heidenheim und die wissen ganz genau, wenn sie zu hoch stehen, werden sie in Dortmund komplett ausgespielt.
Genau, weil du dann...
Und Köln hat mehr Qualität auch, sonst wären sie nicht schon seit Jahren Bundesligist und sind in der Lage auch, die Zweikämpfe dann teilweise höher zu gewinnen. Das heißt, das Risiko ist nicht ganz so groß. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, absolut. Aber dann stelle ich jetzt mal die Frage, was soll Adeyemi dann ausrichten? Der ja wann gut ist,
wenn er
Tempo aufnehmen kann.
Aber er kann auch in einer 1-gegen-1-Situation auf der Außenbahn aus dem Nichts mit dem ersten oder zweiten Schritt mal das Dribbling gewinnen. Das sehe ich bei Julian Brandt nicht so sehr.
Nein, das ist vollkommen richtig. Die Frage ist nur, wenn du Adeyemi in einen Zweikampf verwickeln kannst als Verteidiger, wirst du in, würde ich mal sagen, 65-70% der Fälle aber locker als Sieger hervorgehen. Er braucht Platz, um sein Tempo auch ausspielen zu können. Und das wird ihm SFC Heidenheim auch nicht geben wollen. Wenn sie sich tief positionieren, ist automatisch der Weg ja eigentlich, den er gehen müsste, ist ja zu. Und da ist dann sehr viel Verkehr. Es ist immer so eine Abwägungsgeschichte, aber normalerweise sollte Adeyemi jetzt soweit sein, dass er mehr Minuten spielen kann. Und er braucht die auch, weil er braucht auch Sicherheit für sein Spiel. Und von daher gehe ich schon davon aus, dass er jetzt am Freitag spielen wird. Du hast ja grundsätzlich das Problem, Bayern München hat es ja über Jahre schon vorgemacht, dass sie einfach auf diese Pärchen außen setzen. Starke 1-gegen-1-Spieler, das gibt es seit Jahren und Dortmund hat darauf ja auch reagiert. Aber es waren halt am Saisonbeginn und das strahlt jetzt noch so ein bisschen aus. 3 der 4 Spieler, die dort eigentlich gesetzt sind, die waren verletzt. Duranville ist immer noch verletzt und man muss ja auch mal gucken, dass der 16 oder 17 ist und was man von dem dann dauerhaft erwarten kann, muss man auch erstmal sehen. Dann hast du Malen als Konstante und dann hast du Adeyemi, der auch oft verletzt ist, bei Nogittens, der verletzt war. Das ist schon ein bisschen ein Problem und das macht natürlich eine Mannschaft taktisch berechenbarer, wenn der Gegner weiß, ja, die können ja, die ganzen, die schnell sind, können ja alle nicht spielen.
Hört sich sehr frustrierend an, so frustrierend, dass ich sogar Thorsten Sträter jetzt weggepackt habe.
Tja.
Muss überlegen, ob ich den überhaupt einklebe.
Ja, es ist, ja, was heißt denn frustrierend? Also, das sind natürlich ganz normale Situationen, die im Laufe einer Saison immer mal wieder passieren. Was machst du, wenn zwei Innenverteidiger sich verletzen? Dann musst du dann auch mit deiner Nummer 4 vielleicht spielen oder musst irgendwie einen anderen Spieler auf eine fremde Position stellen. Das ist für einen Trainer immer etwas, was er gerne vermeiden möchte, aber du kannst dich nicht auf jede Situation einstellen. Und sie haben eben auf beiden Flügeln die Pärchen eigentlich. Und wenn alle gesund sind, ist das, glaube ich, auch keine so ganz so schlechte Besetzung. Aber sie waren eben nicht gesund.
Was machen wir denn jetzt mit der Gesamtsituation, Dirk? Nutzen wir da die zahlreichen Hörerfragen, um noch mehr in die Tiefe zu gehen?
Ja, sollten wir. Also bei so vielen Fragen wird das ja wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal Thema werden. Ne?
Sagen wir mal so, die Stimmung unter den Hörern ist jetzt nicht die allerbeste.
Ja, ich habe die Frage aufgeworfen in dieser Woche auch. Warum ist die Stimmung so schlecht? Warum?
Hier, pass mal auf, ich lese mal kurz vor. Ja. Lars, jedes Jahr dieselbe Kacke. So geht's los. Ich brauche den Rest gar nicht vorlesen.
Ja.
Also ich glaube, weißt du, warum ich glaube, dass die Stimmung so schlecht ist? Nicht nur, weil sie zweimal schlecht gespielt haben, sondern weil man den Eindruck gewinnt, dass sie auf dem Transfermarkt überhaupt nicht gut agiert haben. Also Sabitzer und Metscher sind gute Spieler, Benzebaini ist ein guter Spieler. Aber da kommt ja auch dann der Vergleich von anderen Hörern, beziehungsweise von den Hörern, die dann schreiben, ja, warum kann Leipzig den kaufen? Warum kann Leverkusen Boniface kaufen, der komplett durchstartet sofort?
Heißt übrigens Boniface.
Ah, Boniface heißt der?
Ich habe das gesehen, Frank Buschmann, die ja. Reporterlegende, die man entweder richtig gut findet oder, glaube ich, richtig schlecht. Hat das irgendwo erklärt, da habe ich zufällig drauf gestoßen und da hat er gesagt, ja, wir haben in der Vorbereitung gefragt, den Spieler gefragt auch, wie er sich selbst.
Boniface.
Und okay. Das tatsächlich Boniface.
Okay, nicht verwandt mit Clydeface an der Stelle.
Würde ich jetzt aber auch nicht, kommt man da sehr schnell auf Babyface, aber
ja, also keine
so spielt
Ahnung.
Er ja nicht.
Was ist denn nochmal seine Nationalität?
Weiß ich jetzt gar nicht, keine Ahnung. Ich kannte diesen Spieler ehrlich gesagt überhaupt nicht, du?
Nee, habe ich vorher auch noch nicht von gehört. Jetzt kennen wir ihn.
Ja, der Vergleich mit den Transfers, um da vielleicht mal zu dem Thema, jetzt musst du mal einmal sehen, Borussia Dortmund hat zwei Schlüsselspieler des Kaders verloren, mit etwas Wohlwollen 3, wenn man da Hut noch dazu zählt, aber der hat eigentlich im letzten halben Jahr keine Rolle mehr gespielt. Aber es wird immer ersichtlicher und das ist eigentlich auch keine Überraschung, dass natürlich gerade der Verlust Bellingham ein Riesenloch reißt. Und Guerrero hat durch sein spielerisches Vermögen die Defizite, die er defensiv hatte und die Verletzungsanfälligkeit, lassen wir dann mal außen vor, aber hat er natürlich immer wieder für super Situationen gesorgt vor dem Tor, hat also da auch Mitspieler und eben Offensivspieler immer wieder super in Szene gesetzt, war selber als Vorbereiter ja sehr erfolgreich und das fehlt dir schon mal. So, Punkt. Und was haben sie geholt? Sie haben Benzibaini geholt als Ersatz, der nicht so viele Assists liefern wird. Ich glaube, die Wette kann man eingehen.
Übrigens, bei Benzibaini ist mir zum Beispiel schon gegen Köln aufgefallen. Also defensiv natürlich wunderbar. Ja, geht auch in jeden Zweikampf mit jede Menge Schmackes. Mhm. Aber wenn du spielerische Lösungen nach vorne brauchst, auch um dich aus gewissen Situationen mit Ball zu lösen und nicht ohne Ball, weil du ihn einfach nach vorne pölst, dann ist Benzibaini natürlich weit um Welten entfernt von Rafael Guerrero. Ja, und ich glaube, dass sich das über die Saison noch zeigen wird, weil ich schon glaube, dass aufgrund der Tatsache, dass der BVB halt häufig gegen defensive Gegner agiert, gegen deutlich defensivere Gegner, das wird jetzt gegen Heidenheim genauso sein. Da ist Bensibaini, ich will nicht sagen wirkungslos, aber Rafa Guerreiro macht ja da ein ganz anderes Spiel.
Ja, das habe ich versucht gerade so zu erzählen.
Ja, ich wollte dich da nicht unterbrechen, aber
ja, du hast trotzdem getan. Nochmal in andere Worte gekleidet. Das ist genau der Kernpunkt. Du hast ein bisschen defensiver, ein bisschen mehr Stabilität, glaube ich schon, und auch Aggressivität. Der kann ja auch richtig schön nicklig werden.
Aber
und
sorry, wenn ich da nochmal reingrätsche. Schüttelt schon den Kopf. Muss man nicht, also wäre nicht die optimale Lösung eigentlich gewesen, Guerreiro zu behalten und Bensibaini dazu zu bekommen? Und wenn du dann Spiele hast, wie in der, ich sag mal, in der Champions League bei Man City, dann lässt du Bensibaini spielen, weil du weißt, der Gegner hat die ganze Zeit den Ball, oder gegen die Bayern in der Bundesliga oder vielleicht auch sogar gegen Leipzig und so weiter. Und in den Spielen, wo du die ganze Zeit selber das Spiel machen musst, lässt du Guerreiro spielen?
Ja, jetzt wechseln wir schon wieder das Thema, weil jetzt sind wir wieder bei den Außenverteidigern. Ja, nur ganz kurz, lass uns doch mal aufzählen. Ich habe diese Frage ähnlich dem Sportdirektor gestellt, so Sebastian Kehl. Und der hat mir dann natürlich aufgezählt, wie viel Außenverteidiger sie im Kader bezahlen müssen. Wir können ja durchgehen. Wolf, Meunier, Morey für die rechte Seite. Ryerson als Hybridspieler sozusagen, der beide Seiten spielen kann. Und eben zu der Zeit Guerreiro und Schulz. Da sind wir bei 6.
Tja, haben sie sich ja selber so ausgesucht.
Ja, aber das blockiert dich natürlich. Du kannst natürlich, wenn du, jetzt kann man sagen, ja, Meunier möchte gehen. Jetzt hast du gesehen, wie schnell es passieren kann, dass das vielleicht nicht stattfindet. Leider Verletzung, die auch ein bisschen längerwierig ist. Schon hast du den Spieler noch auf der Payroll und der kostet natürlich auch richtig Geld. Morey, der kostet nicht so richtig Geld, aber er ist einigermaßen wieder dabei. Das heißt, du bezahlst ihn, aber er ist noch kein Faktor. Er hat jetzt mal auf der Bank gesessen, aber der ist ja weit davon entfernt, eine echte Alternative oder eine echte Konkurrenzsituation provozieren zu können. Das heißt, du hast auf der rechten Seite, jetzt als Ryerson ausgefallen ist, hattest du nur noch Wolf. De facto hast du aber viel zu viele Innenverteidiger, was heißt viel zu viele Außenverteidiger, nicht Innenverteidiger. Du hast 6 Außenverteidiger in deinem Kader gehabt. Schulz war damals ja auch noch nicht aufgelöst und keiner wusste, ob das funktioniert.
Weißt du, was das Interessante ist? Du hast 6 Außenverteidiger und mit keinem bist du wirklich zufrieden.
Kannst aber mit nur 3 planen.
Ja, kannst du nur mit 3 planen und bist aber mit allen nicht so wirklich zu
100% zufrieden. Ja, aber das ist natürlich so ein bisschen, man kann jetzt immer sagen, altlasten, und dann gibt es ja auch schon viele, habe ich gesehen, die auf Michael Zorc geschimpft haben und so. So war halt der Markt aber auch damals. Dann kostete damals eben ein Schulz auch 25 Millionen. Der war deutscher Nationalspieler. Was nicht gesehen wurde, ist, dass das kein Spieler für eine Viererkette ist. Da hat man gehofft, dass man ihn dorthin kriegt. Haben wir schon 1000 Mal diskutiert. Hat nicht funktioniert. Passiert aber dann eben auch. Bloß du hast sie jetzt alle bezahlen müssen. Ich habe auch gesagt zum Sebastian Kehl, behaltet doch Guerreiro und nehmt Bensibaini dazu. Das wäre perfekt.
Ja, kannst du sogar mit beiden gleichzeitig theoretisch spielen.
Ja, und dann sagte er mir, guck mal, wie viel wir im Kader haben, die wir bezahlen müssen. Und es hat sich alles nicht so entwickelt, was Abgabe anging, wie man sich das erhofft hatte. Und das war so ein bisschen der Grund. Jetzt sind wir abgekommen vom eigentlichen Thema. Wo waren wir denn?
Ja, als du vor 5 Minuten deinen Monolog,
als du mich dauernd unterbrochen hast,
den ich regelmäßig unterbrochen habe, weil es mir einfach zu lange dauerte. Nee, weiß ich nicht.
Ja, wir waren bei, auf jeden Fall bei Brandt hatten wir, glaube ich.
Brandt hatten wir
Außenposition,
thematisiert.
Ja. Außenposition. Achso, den Vergleich, schon wieder die gleiche Kacke.
Ja, genau. Genau, ich habe nur einen Satz mit ein paar Worten zitiert hier von den Hörerfragen und den Rest gar nicht vorgelesen. Das war eine relativ lange Nachricht.
Also was eben auffällt, ist tatsächlich, auch wenn man, das habe ich gemacht gestern mal, sich wirklich Daten zur Hand genommen und mal versucht zu vergleichen, wie war es letztes Saison um die gleiche Zeit nach 2 Spielen. Das waren also die Spiele Leverkusen und Freiburg damals. Und den Vergleich, was Brandt dann ja so ein bisschen angestoßen hatte, wir sind noch nicht da, wo wir vor 3 Monaten waren, Endphase vergangene Saison, sprich ich hatte, glaube ich, mir die Spiele Augsburg und auch Bochum 1-1 damals genommen. Und da fällt auf, dass die Mannschaft ähnlich viel läuft, dass sie aber im Vergleich zum Saisonstart vergangener Saison sogar mehr sprintet, dass sie aber dass sie ungefähr genauso viel, das ist ja dann auch so ein entscheidender Punkt, ungefähr genauso viel, ganz und genauso oft ins Dribbling geht, aber deutlich weniger Dribblings gewinnt. Das ist der gravierende Unterschied, sowohl zum Anfang der vergangenen Saison als auch zum Ende der vergangenen Saison. Ja, und dann kannst du natürlich fragen, warum. Aber du hast natürlich bei einigen Spielern diese Erklärungsansätze. Dir fehlen schnelle Außenspieler, die 1-gegen-1 Duelle überhaupt erstmal suchen und auch gewinnen. Also führen dann andere diese Duelle, wenn sie sie führen müssen, aber auch nicht mit dieser Überzeugung und nicht dieser Qualität. So, das ist der eine Punkt. Warum ist es insgesamt so, dass die Mannschaft am Saisonanfang immer so ein bisschen braucht, bis sie reinkommt? Der Trainer hat es jetzt versucht, so ein bisschen zu erläutern, eben mit all diesen Komponenten, die da waren, sprich schwierige Vorbereitung, Verletzungen, die, wenn ein Matcher permanent aussetzen muss, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Wenn du 6 Wochen Vorbereitung hast, und er muss permanent mal wieder hier 2 Tage, mal da 3 Tage. Der hat ja 2, 3 verschiedene Blessuren gehabt, die vielleicht alle nicht so gravierend waren. Der kam ja verletzt eigentlich nach hierhin. Das ist auf Deutsch gesagt scheiße. Weil du brauchst dieses Rüstzeug, um so eine lange Saison durchzuhalten. Und du trainierst nie so intensiv wie in dieser Phase am Anfang. Und wenn du da permanent pausieren musst, schleppst du das bis in den Winter wahrscheinlich mit dir rum. Ne? Ach so, und dann, genau, was auch die eine Frage war, wenn man guckt, was andere gemacht haben, wir haben ja über Boniface geredet. Du hast einen alimentierten Club, der richtig viel investieren konnte, der aber auch gute Transfers, also Leverkusen hat gute Transfers gemacht. Ich habe mich gefragt, warum kam Borussia Dortmund nicht auf die Idee Hofmann? Wusste man nichts von dieser Klausel, weil der ist für 10 Millionen mit dem Paket, was er bietet, 2-stellig Tore, 2-stellig Vorbereitungen, das ist natürlich klasse. Das würde ich auch mal, die Frage müsste man auch mal aufwerfen. Auf der anderen Seite aber ist Leverkusen natürlich ein alimentierter Club, der schon auch ein bisschen was investieren kann. Und über Leipzigs Investitionen musst du nicht reden, weil die haben natürlich auch ihr komplettes Tafelsilber fast verkauft. Da kannst du aber eher sagen, Hut ab, was sie daraus gemacht haben. Zumindest sieht das jetzt am Anfang so gut aus. Ne? Xavi Simons war, glaube ich, auch ein Thema in Dortmund.
Oh ja.
Ein guter Spieler, wie man sieht.
Jetzt ist Yusuf Poulsen ein Thema.
Ja, der würde eigentlich auch gut das abdecken, was man gesucht hat oder sucht immer noch, was die Offensive angeht. Nämlich erstens ein Spieler, der ist es aus Leipzig ja auch gewohnt war, dass er nicht unbedingt immer Nummer 1 war. Sprich, der haut dich trotzdem rein, der kennt um seine Position. Zweitens einer, der eben so ein bisschen variabel auch spielen kann, der nicht unbedingt nur ein reiner Stoßstürmer ist, der aber jetzt zum Beispiel die Größe hat, um Stoßstürmer zu sein. Das war ja auch so ein Kriterium. Und den kannst du auch neben Mokoko noch laufen lassen. Sprich, du blockierst nicht unbedingt die Weiterentwicklung eines großen Talents in deinen Reihen. Aber den lassen die Leipziger aus gutem Grund nicht geben. Ich glaube, ich habe es mal so spaßeshalber gesagt, Marco Rose würde sich wahrscheinlich eher ein Bein abpacken, als dass er Borussia Dortmund einen Spieler zur Verfügung stellt, der den BVB stärker machen könnte und Leipzig schwächt.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich komme nochmal auf das zurück, was du vorher in der Antwort gesagt hast, weil hier wird geschrieben, ich habe alle Vorbereitungsspiele und die 3 Pflichtspiele gesehen. Meiner Meinung nach haben wir ein Fitnessproblem. Wir schieben unsere Spieler wie müde Ackergäule über den Rasen, in Bochum eklatant zu erkennen.
Ja, habe ich heute auch thematisiert. Die Erkenntnis ist ja auch da, und ich glaube nicht, dass es ums reine Laufen geht, sondern es geht ums richtige Laufen. Und es geht um, wie aggressiv laufe ich. Und da merkt man schon bei einigen, dass sie noch nicht eben da sind, wo sie vielleicht dann in 8 Wochen oder so sind, wenn sie dann einfach den Rhythmus richtig aufgenommen haben. Und das zieht sich wirklich durch ganz viele Diskussionen und Themen, die wir rund um den BVB dann auch eben haben. Wenn du mehrere Spieler hast, die nicht komplett durchtrainieren können in der Vorbereitung, dann macht sich das bemerkbar. Wann ist denn Borussia Dortmund in der vergangenen Saison richtig gut geworden? Sie hatten eine sehr, sehr lange Winterpause. Da waren zwar ein paar Nationalspieler nicht da, aber sie konnten mit allen anderen richtig gut trainieren. Sie hatten auch dann immer noch, finde ich, ausreichend Zeit, um als Gruppe im Trainingslager im Winter, das war relativ reibungslos. Und sie haben ein bisschen taktisch umgestellt, aber sie haben dann, glaube ich, tatsächlich davon profitiert, dass sie viel trainieren konnten. Und endlich wieder alle gesund waren. Dann hast du automatisch im Training mehr Konkurrenz und eine höhere Intensität. Und wenn du weißt, ganz genau, ja, was soll denn Julian Brandt zum Beispiel? Der guckt doch auch dann, ja, okay, Rainer ist doch verletzt, Marco Reus, brauche ich mich nicht zu verstecken, da werde ich wahrscheinlich gerade in der Gunst des Trainers ein bisschen vorne liegen. Ja, ich spiele doch sowieso. Oder nicht?
Ja.
Und wenn du das auf zu vielen Positionen hast und dann fehlt dir bei jedem Spieler vielleicht mal 2-3%, will ich jetzt bei Brandt gar nicht unterstellen, aber das ist halt insgesamt dann ein Problem. Ne? Du brauchst Konkurrenzkampf, du brauchst wirklich, die müssen eigentlich im Training, man redet ja jetzt nicht von der Spielbelastung, aber eigentlich in jedem Training so an die 80% einer Spielbelastung müssen die schon rangehen, würde ich sagen, vielleicht sogar noch mehr, das müsste man mal einen Sportwissenschaftler fragen, damit du am Samstag eben das bringen kannst, was du brauchst, musst du es in der Woche auch schon ein paar Mal abgerufen haben.
Keine Frage, sondern ein unorthodoxes Lob. Eure Intro-Musik auf 1,5-facher Geschwindigkeit ist ein Hammer-Beat. Ja, immer die perfekte Einstimmung auf den besten Podcast. Grüße vom Drachenfels.
Vielleicht sollte er die Antworten auch mal in 1,5 Geschwindigkeit.
Nee, besser in 3.
Besser nicht.
Drachenfels, warst du schon?
Nee.
Aber weißt du, wo es ist?
Nein.
Am Rhein müsste das doch sein, oder?
Ach, da Lorelei oder was?
Ja, hier. Lalalala.
Letztens mal vorbeigefahren mit dem Zug.
Ja.
Sehr schön.
Auf dem Weg nach Mainz. Mhm. Ja, ist wirklich eine schöne Strecke. Bin ich auch gefahren. Jemand, der... Ah, moin moin, ihr super Typen, habe ich vergessen. Jemand, der 2,5 Jahre beim BVB ist und ein knappes halbes Jahr konstant Leistung bringt, ansonsten mit Harakiri-Aktionen in Verbindung gebracht wird und dann auf ihn baut, ist das nicht super naiv? Mir reichte schon diese unnötige gelbe Karte im Pokal und die Rede ist von...
Ja, ich weiß schon, natürlich Emre Can. Ich fand viel schlimmer den Querpass, den er da gespielt hat in Bochum. Kannst du dich an den erinnern?
Ja, natürlich.
So schön parallel zur 16er-Linie fast.
Ja, ging ja gerade nochmal gut.
Ich glaube, er merkt jetzt so ein bisschen, was die Verantwortung, die Binde zu tragen, auch bedeutet. Du musst dich ja nicht nur mit deinem eigenen Fußballspiel beschäftigen, sondern du musst versuchen, eine Mannschaft zu führen. Du musst auch ein Gespür dafür entwickeln, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um mal drauf zu hauen. Wann muss man aber auch mal vielleicht loben. Und die Erfahrungswerte hatte er ja alle gar nicht gehabt. Sprich, da ist er gerade voll mittendrin und das beschäftigt ihn. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihn das gerade jetzt eher zu sehr belastet, als dass es ihn beflügelt hat. Diese reine Geschichte, Vertragsverlängerung und Beförderung zum Kapitän kann ja auch beflügeln, aber man sieht eben, dass es im Moment auch bei ihm eben so ist, dass er noch nicht so da ist, wo er in der vergangenen Saison in der zweiten Hälfte vor allen Dingen war. Und ich finde es noch ein bisschen früh jetzt, da direkt eine endgültige Bewertung auch abzugeben. Die ersten beiden Partien waren jetzt durchwachsen. Das gilt aber eben für viele andere auch. Ne? Und das wird auch schon wichtig sein, dass er sich steigert. Das ist eindeutig.
Für mich ist Emre Can so ein bisschen das, was Papst Benedikt war. Der war so Übergangspapst. Emre ist so Übergangskapitän. Der wird jetzt nicht 5 Jahre Kapitän von Borussia Dortmund bleiben.
Ja, gut, er ist natürlich jetzt auch schon im Alter, wo das zeitlich irgendwann limitiert ist. Ne? Und sein Vertrag läuft, glaube ich, jetzt 4 Jahre, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann ist er, glaube ich, 34. Dann kommen wir ja in die gleiche Kategorie wie bei Reus, wo du dann auch mal vielleicht die Verantwortung wieder in andere Hände legen musst. Ja, das Thema Kapitän war jetzt nicht so einfach in dieser Saison. Ich glaube, es gab einen eindeutigen Favoriten. Das ist aber dann eine grundsätzliche Entscheidung, ob du einen Torwart zum Kapitän machst. Auch mit der Gefahr, dass der vielleicht irgendwann mal schnell wieder weg ist. Dann hast du die gleiche Geschichte noch wieder. Grundsätzlich musst du aber als Trainer natürlich irgendwie entscheiden, willst du, dass dein Kapitän hinten im Tor steht. Es gibt ja einige Vereine in der Bundesliga, die das machen und wo das auch kein großes Problem darstellt. Ich weiß nicht, ob Terzic jetzt irgendein Trainer ist, der das nicht gerne so hat. Und dann lass uns mal über weitere Kandidaten reden.
Tja, das machen wir dann in 2 Jahren.
Ja, aber du kommst nicht auf ganz so viele Spieler.
Nein,
ne?
Ist richtig.
Das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, auch gewesen.
Mein Ursprungskandidat Nico Schlotterbeck ist noch nicht so weit.
Ja, genau. Im Idealfall ist er vielleicht dann nächstes Jahr so weit, aber dann hast du das Problem jetzt dieses Jahr noch nicht gelöst.
Meiner Meinung nach gewährt Terzic auf den PKs ein bisschen zu detaillierte Einblicke auf die Taktiktafel. Toll für Journalisten und gegnerische Trainer. Ich vermisse in der Hinsicht Monsieur Favre. Manchmal es liegt an alles, manchmal es liegt an nichts oder er kann das spielen.
Muss man, haben wir fast verdrängt schon, wie wenig aussagekräftig das manchmal war. Ich fand
es großartig, jetzt gerade das Wort zu lesen.
Ja, das war super. Ich glaube nicht, dass Terzic zu viele Einblicke gibt. Also, ich habe das ja auch schon mal gesagt. Das ist nicht ein offenes Buch jedes Mal, aber im Grunde haben die Trainer doch auch und mit ihren Assistenten keine andere Aufgabe, als sich auf alle möglichen Varianten einzustellen. Und ob dann wirklich jetzt nun Nico Schlotterbeck spielt oder eben Niklas Süle, darauf werden die schon eine Antwort haben. Und auch ansonsten, wie spielt Borussia Dortmund, das mag sich ja marginal vielleicht mal ein bisschen unterscheiden, aber das, ich glaube nicht, dass er das so viel verrät.
An den Insider Dirk Krampe: Ist der Ausrüstervertrag von Sascha Staat für den Vodcast eigentlich lukrativ? Und vielleicht gibt es ja bald eine 443-Kollektion.
Ja, das wäre noch eine gute Variante.
Das wäre fantastisch. Dirk, wir müssen das so machen. Wir bringen so Merch raus mit den besten Aussagen aus dem Podcast. Jedes Jahr dieselbe Kacke ist von heute auf jeden Fall mit dabei und von zuletzt halt unser Meistersystem 443.
Mit dem System wären sie Meister geworden, dabei bleibe ich.
Ja, das glaube ich auch. Ich weiß nicht, was der sich da macht.
Hätte wahrscheinlich niemand gemerkt, wenn dann 12. Spieler auf dem Platz gewesen
wäre. Nein, nein. Wenn du das von Anfang der Saison bis zum Ende einfach eiskalt durchziehst. Ja. 9,6 Millionen Gewinn bei 515 Millionen Umsatz entspricht weniger als 2% Marge. Auch bekannt als das Gehalt von Thomas Meunier. Wie kann man so ein Ergebnis als abgeliefert feiern? Wieso hat der BVB so hohe Personalkosten, aber einen schwächeren und entwicklungsärmeren Kader als Leverkusen oder RB? Dazu hast du eben schon was gesagt, aber ich fand das mit Meunier und seinem Gehalt schon interessant.
Ja gut, so viel verdient er glaube ich tatsächlich nicht. Ich würde gerne mal wissen, wie hoch der Etat bei RB Leipzig ist. Das mal so, nur so nebenbei. Also ich glaube schon, dass die auch richtig zulangen. Leverkusen, ja, muss man mal gucken. Die kommen, glaube ich, aus einer anderen Ecke noch. Ja, wir sind wieder bei diesem Thema. Als Borussia Dortmund leidet ja immer noch so ein bisschen unter dieser Phase, so vor 3-4 Jahren, als man 2019 Zweiter wurde, etwas unglücklich und dann nochmal richtig angreifen wollte. Dann hat man in dem Sommer ja 3-4 Spieler geholt.
Hat man sich vergriffen.
Ja gut, man hat sich bei Hummels nicht vergriffen.
Nein.
Und man hat sich bei Brandt eigentlich auch nicht vergriffen.
Hat dafür aber 50 Millionen Ablöse in den Sand gesetzt, plus...
Ja gut, aber ja, was ist mit den 100 Millionen, die Bayern jetzt... Also das Gesamtpaket Kane ist wahrscheinlich über 200 Millionen Euro schwer und am Vertragsende ist dieser Spieler dann auch so alt, dass sie ihn ja vielleicht noch in die Wüste oder sowas verkaufen können, aber sonst wird es auch schwierig.
Einer meiner Lieblingscocktails, Harry Kane.
Ja.
Ja. So... Wie findet ihr die Aussage von Julian Brandt? Lässt das nicht tief blicken? Und dann habe ich nochmal nachgefragt bei den Hörern, welche Aussage denn konkret gemeint war. Ich glaube, er meint die, wo er sagt, dass jeder selbst dafür sorgen muss, auf seinem Peak zu sein.
Ich fand sie super, muss ich ehrlich sagen, weil das ist einfach dann auch mal ehrlich und das ist einfach auch mal auf den Punkt gebracht. Und ich habe ja immer gesagt, Wenn die intern das erzählen, was sie vor den Kameras erzählen, dann gute Nacht, dann wundert man sich über nichts. Ich habe immer gehofft, dass es intern natürlich deutlich mit mehr Klartext zur Sache gehen wird und er hat das jetzt einfach mal nach außen getragen. Mhm. Ich fand's gut. Mhm. Wie fandst du's?
Ich finde das genau richtig, weil ich mag diese Wischiwaschi-Scheiße nicht.
Ja, eben.
Also, und ganz ehrlich, ich finde das auch nicht schlimm, weil es ist tatsächlich einfach nur ehrlich. Für mich ist es so, dass das viel zu selten gemacht wird. Ich meine, wo ist denn das Problem, wenn man da in der Öffentlichkeit drüber spricht? Es sieht doch sowieso jeder.
So.
Also jeder Spieler ist für seine eigene Karriere verantwortlich. Das beste Beispiel ist doch jetzt Adeyemi. Bei Brinkhoffs Ballgeflüster, ich war auch da, hab mir das angesehen und dann sagt Reuters-Hahn und Adeyemi sitzt daneben, der muss ernster werden. Du hast eben auch gesagt, wie Adeyemi sich dann teilweise verhält und gibt. Wenn der sich mal komplett auf Fußball fokussieren würde, wäre super. Das ist ein toller Spieler mit herausragenden Ansätzen. Das haben wir jetzt in der Rückrunde gesehen. Und mein Gott, Reutershahn hat das einfach angesprochen. Der hat doch nur gesagt, wie es ist. Und Brandt macht das auch. Und es ist so, jeder Spieler ist für seine Karriere persönlich verantwortlich. Und wenn einer meint, er muss 5-mal in der Woche Fastfood essen, dann ist das sein Problem am Ende des Tages. Klar, das wirkt sich natürlich auch auf die Leistung und dann auf die Leistung der Mannschaft aus. Aber er macht seine eigene Karriere ja kaputt. Also diese Eigenverantwortung, vielleicht ist aber auch ein Problem der Generation und der Gehälter und so weiter und so fort. Die leben im Überschwung und haben alles Mögliche an Kohle und ja.
Habe ich die Geschichte schon mal erzählt, dass ich da mal sehr lange mit Lucien Favre drüber gesprochen habe, wo er mir dann gesagt hat, Jadon Sancho wird kein Superstar. Warten Sie ab und erinnern Sie sich an meine Worte. Und er hat recht. Wenn du heute guckst, wer ist ein wirklicher Superstar im Fußball, im Weltfußball, dann hast du Leute, die sehr, sehr akribisch arbeiten, die sich nicht nur auf ihr Talent verlassen. Ob das Ronaldo war, ob das Messi war, von denen hörst du, dass sie wirklich auch auf dem Trainingsplatz die Ersten und die Letzten, die richtig viel machen, auch für ihre Karriere, die sich an alle Punkte ranwagen und nicht in den Tag hineinleben, die sich immer hinterfragen, die alles Mögliche auf den Prüfstand stellen und dann eben auch in allen Bereichen versuchen, hochprofessionell zu sein. Und bei Sancho bestätigt sich's im Moment. Das stagniert so ein bisschen.
Ein bisschen ist gut.
Und man fragt sich ja gut, es kann immer mal sein, dass einer absolut nicht zum Trainer passt oder zum System des Vereins und dass man sich dann am Ende fragen muss, ja, warum holen die den dann, wenn sie doch wissen, wie er eigentlich spielt und du hast in Dortmund gesehen, wie gut dieser Spieler sein kann.
Weißt du, was ich in dem Zusammenhang sehr interessant finde? Es wird ja immer von Wohlfühloase Borussia Dortmund gesprochen und da gibt's gleich noch eine interessante Hörerfrage zu. Sancho hat in Dortmund funktioniert. Vielleicht, weil es für ihn eine Wohlfühloase war. Das muss nicht immer grundsätzlich schlecht sein.
Auch da muss man sich sicherlich als Verein auch manchmal, wir wissen jetzt nicht, was der für Privilegien bei Manchester genießt.
Ja, wahrscheinlich nicht die, die er bei Borussia Dortmund genossen hat.
Ja gut, das ist ja dann immer eine Gratwanderung, weil du kannst auch nicht alles durchgehen lassen. Du kannst nicht tolerieren, wenn ein Spieler permanent 10 Minuten zum spät zum Training kommt. Du musst schon irgendwie auch eine gewisse Gruppendisziplin haben und auch gucken, dass das Gruppensystem funktioniert. Aber klar, auch ein Haaland war ja extravagant, aber Haaland war natürlich auf dem Trainingsplatz auch ein Tier, das muss man ganz klar sagen.
Ja, aber Sancho hat ja am Ende der Saison, keine Ahnung, 20 Tore, 20 Vorlagen
gegeben. Ja, ich weiß, der hat hier super funktioniert. Aber Favre hat damals gesagt, Weltkarriere bei Jadon Sancho würde er in Zweifel ziehen und bislang hat er recht behalten.
Jetzt pass auf, Thomas Müller spricht von mehr Schärfe im Training als bei den Spielen des FC Bayern. Bei uns wird Adeyemi wegen fehlender Ernste kritisiert. Zeichnet sich wieder das Bild der Wohlfühloase bzw. des Wohlfühlvereins ab. Wie schafft es Edin, mehr Terzic ins Training zu bringen, mehr Schärfe ins Training zu bekommen?
Ja, wir können leider nicht unbedingt beurteilen, wie scharf gerade trainiert wird. Wir haben jetzt relativ selten auch zugucken dürfen. Und ich kann nur eben wieder auf das verweisen, was in der vergangenen Saison unstrittig war und was deutlich erkennbar war, als im Winter endlich diese Verletzungsmisere so zumindest so ein bisschen abgeflaut ist und man nicht gleichzeitig 4, 5 tragende Spieler auch verletzt hatte, hat man den Erfolg dann relativ zügig auf dem Platz auch gesehen. Sie haben sich ja dann nach der Winterpause so ein bisschen durchgewurschtelt gegen Augsburg und Mainz, aber spätestens dann mit diesem Sieg in Leverkusen, das war dann der 3. Pflichtsieg, das gibt dann natürlich auch Sicherheit, aber da hat man sehr reif Fußball gespielt, kann ich mich gut erinnern, und danach kam man in so ein bisschen in Lauf, aber danach hat sich eindeutig auch gezeigt, dass im Training es mehr zur Sache ging, weil einfach viel mehr Leute da waren, und das ist für mich das A und O. Im Vergleich zu München weiß ich nicht. Also wie gesagt, wenn Thomas Müller sagt, im Training ist er feuer drin, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja noch eine hochkarätigere Ansammlung von guten und sehr guten Fußballern als in Dortmund. Und wenn da keine Schärfe drin ist, dann ja, würde auch ein gewisser Trainer, glaube ich, mal so richtig toben.
Das macht er schon so. Ja. Was geht noch in Sachen Transfers bis Freitag? Wo seht ihr noch Bedarf im Kader? Haben wir schon oft drüber gesprochen, aber Welches Talent könnte vielleicht noch hochgezogen werden im Laufe der Saison, haben wir auch schon thematisiert. Deswegen nehme ich die nächste Frage zum Thema Transfers noch direkt mit rein. Wie ist der Stand bei Bella Kotschap? Der spielt noch offiziell für den FC Southampton.
Mein Gefühl sagt mir, dass er nicht oberste Priorität genießt, weil man, glaube ich, nicht zwei Transfers machen wird, wenn dann nur noch einen.
Und wo würdest du den einsetzen? Würdest du einen Innenverteidiger holen, einen Außenverteidiger oder ich nenne es jetzt mal so einen Zwitterstürmer? Einen darfst du ja aussuchen.
Zwitterstürmer.
Pourquoi? Warum? Weil hier kommt nämlich gleich eine Hörerfrage auf Französisch, ich weiß nicht warum.
Weil ich diesen akuten Bedarf sehe, mindestens 6 Wochen lang im Winter mit Haller. Und wenn du dich da, also wenn du dich da dann nur auf Moukoko verlassen musst, dann musst du erstmal gucken, das ist ja auch eine Aufgabe, die der Trainer jetzt hat, wie kriegt er diesen Spieler auch dahin, dass er erstmal nach seinen Einwechslungen mehr Feuer entfachen kann. Also ich glaube, dass Moukoko gerade so ein bisschen durchhängt und gibst du dem als Trainer mal irgendwann dann 90 Minuten. Du musst ihm ja auch mal irgendwann zeigen, dass du ihm vertraust. Ja? Und Haller selber reißt im Moment auch noch nicht unbedingt Bäume aus, das muss man auch mal sagen. Die Konstellation vorne, finde ich, ist schon recht dünn. Und wenn du dann im Winter vielleicht mal einen Verletzten hast oder so, dann fängst du wieder an zu hampeln und musst dann irgendwie eine falsche 9 ausbuddeln, musst irgendwie einen dahin stellen, der sich dort vielleicht gar nicht wohlfühlt und dann bringt dir das im Endeffekt auch nichts. Und du hast dieses Größenthema, das Terzic ja selber auf den Tisch gebracht hat. Du hast ja kaum Angreifer, wenn Haller nicht spielt, die über 1,80 oder 1,85 sind. Dann fehlt dir eine ganz entscheidende Waffe. Du kannst nicht flanken, weil du kriegst die Kopfbälle nicht.
Eigentlich hast du jetzt genau das gesagt, was der nächste Hörer in seiner Frage erklärt. Ich habe ja gesagt, es kommt eine Frage auf Französisch rein. Hier steht: Moukoko ne semble pas être l'attaquant central classique en raison de son manque de physique. Also ist kein klassischer Stoßstürmer, weil er eben nicht die körperliche Stärke mitbringt. Sehr gut zusammengefasst.
Ja gut, der ist jetzt nicht einer, ein Kopfballbrecher oder sowas, der dir unheimlich viele Kopfballtore macht. Er hat allerdings auch schon welche gemacht. Erinnere dich ans Derby, glaube ich.
Ja. Und das macht er nicht aus 50 Zentimetern, dieses Kopfballtor.
Er hat schon seine Spielweise auch der robusteren Spielweise in der Bundesliga ein bisschen angepasst. Am Anfang hatte er sehr große Probleme in der Zweikampfführung.
Und ich finde schon, dass er sich da verbessert hat.
Da hat er sich deutlich verbessert und der hat halt andere Qualitäten. Der ist halt wendiger und fixer und der braucht auch nicht lange, bis er vom Tor dann, wenn er die Abschlusschance wittert, zupackt. Aber wie gesagt, also grundsätzlich ist es ein bisschen dünne, wenn Haller so lange weg ist und du weißt ja auch nicht, wie die wiederkommen. Das muss man ja auch mal sagen. Dann fliegen die um die halbe Welt, spielen dann so ein relativ anstrengendes Turnier und dann kommen die wieder und hängen vielleicht erstmal durch. Da sehe ich eine Gefahr und von daher würde ich die Priorität dann eher im Sturm sehen. Außenverteidiger, ja, haben wir schon thematisiert.
Ich habe keine Frage, ich möchte einfach mal ein Lob an Dirk Krampe aussprechen. Ich mag seine sachliche und unaufgeregte Art zu analysieren.
Dankeschön.
Das dislike ich jetzt wieder. Ich habe das nur markiert, damit ich die Frage wieder finde oder den ganzen Fragen. Ist Kehl alleine überfordert? Stichwort Eheprobleme, Abneigung gegenüber Verpflichtungen, Mislintat, Watzke häufiger bezüglich DFL unterwegs. Es wirkt so, als ob in dieser Transferperiode der Wurm drin ist. Oder ist Terzic einfach zu mächtig? Stichwort Alvarez von mir jetzt an der Stelle.
Schwer zu beantworten. Kehl hat ja einen Assistenten an seiner Seite mittlerweile, der aber eben im Hintergrund wirken soll, der nicht so in die Öffentlichkeit treten soll. Also es ist nicht so, dass er komplett alles alleine macht. Und die Abstimmung mit Watzke und auch Sammer und dem Trainer, diese regelmäßigen Treffen gibt es weiterhin, auch wenn Watzke da jetzt einige DFL-Termine haben könnte, das stimmt schon, aber das belastet ihn, glaube ich, jetzt nicht sonderlich. Also der ist schon noch im Thema und ist auch dabei.
Hier wird übrigens auch gefragt, nehme ich direkt mal kurz mit rein, sorry. Der BVB hat in den letzten 2 Jahren seinen Kaderwert um 100 Millionen verringert, also 20% weniger und das bei steigenden Marktpreisen. Bayern zum Beispiel hat den Kaderwert um 120 Millionen Euro 15% erhöht. Qualität verkauft, Quantität gekauft. Macht Kehl das richtig?
Das ist das Problem, wenn du halt jetzt im 3. Jahr in Folge oder im 4., wen haben wir denn richtig werthaltig verkauft? Sancho, Haaland, Bellingham.
Ja.
Dann hast du aber deine Erklärung, warum der Kaderwert ein bisschen sinkt. Weil die wurden natürlich nicht 1:1, was Marktwerte angeht, ersetzt. Das hat man dann über andere Wege versucht zu regeln. Es ist immer leicht. Ich tue mich da auch ein bisschen schwer zu sagen, ja, der Transfersommer. Man kann ja mal beide Seiten auch sehen. Ja, auf der einen Seite finde ich, hätte dem Kader dieser Sechser-Typ sehr, sehr gut getan, weil man dann eben auch abgesichert gewesen wäre gegen eine Formdelle zum Beispiel bei Emre Can.
Und Alvarez kann auch Innenverteidiger spielen.
Alvarez hätte man zwei Fliegen noch mit einer Klappe geschlagen sozusagen. Ja, wie man hört, soll es so gewesen sein, dass Terzic sich da doch dann durchgesetzt hat und eben andere Verpflichtungen priorisiert hat und andere Typen priorisiert hat. Einige Geschichten, die platzen aber auch manchmal trotzdem, weil eben dann auch die Konkurrenz da ist. Dieses Thema England und so weiter, das ist halt immer noch so, dass da selbst der Tabellen 18. mehr ausgeben kann als der Tabellen 4., 5., 3. oder auch 2. dann im Zweifel. Also, und das Thema Corona, finde ich, keiner kann es mehr hören, aber man darf es eben auch nicht und dann einfach auch verschweigen. Also man muss schon sehen, wenn du 150 Millionen verlierst in 3 Jahren, und das ist Fakt, da kannst du nicht einfach zur Tagesordnung gehen und sagen, ja, wann kommt jetzt der nächste 50 Millionen Mann und dann holen wir noch einen für hinten, dann holen wir noch einen für vorne, dann holen wir noch einen für die Seite.
Fast ein Jahr später und Dirk sucht immer noch die Spielidee.
Ich glaube, sie ist da. Das ist wie mit dem Sixpack. Das Sixpack ist auch da, bloß man sieht es eben manchmal nicht.
Herrlich. Was haben wir denn hier noch? Da waren so ein paar Sachen zum Vorgeplänkel. Die möchte ich am Ende dann noch nennen. Gedankenexperiment, wenn alle Spiele einer Bundesliga-Saison 1:1 ausgehen, wer wird dann Meister und wer steigt ab? Ja? Weißt du es?
Nein, sag's mir.
Fairplay-Wertung. Müsste normalerweise dann herangezogen werden, oder?
Gut, dass das eine rein theoretische Betrachtung ist. Das ist bestimmt auch ein Mathematikfreund.
Ja, das ist dein Sohn wahrscheinlich.
Also, hat er die Frage gestellt. Ja.
Wie heißt dein Sohn?
Linus.
Ah ja, stimmt. Das war doch auch mal ein Betriebssystem, oder nicht?
Ja.
Ja, ja, ist doch so.
Eindeutig.
Ja. Ja, dann ist das ja kein Wunder.
Wenn du nuschelst, war es das, ja.
Bochum im April 1-0 in der 5. Minute, im August 1-0 in der 13. Minute. Lernkurve.
Geht steil nach oben.
Ja, haben sich gesteigert. Habe mal meinen 3 Jahre untauglichen Mitarbeiter zum zweiten Chef befördert. War doof. Das ist aber... Finde ich ein bisschen hart. Warum sind die denn so kritisch Sebastian Kehl gegenüber? Was glaubst du, wo das herkommt?
Weil die Hoffnung schon da ist. Also man war, also 2 Punkte, glaube ich. Einmal, man war so nah dran an der Meisterschaft wie noch nie und der Reflex ist dann, okay, dann müssen wir nochmal, weil wir ja auch richtig was verlieren, müssen wir nochmal richtig zulangen. Und ich glaube, die Hoffnung war einfach, dass es in diesem Sommer auch mal einen Transfer gibt, der wirklich mal ein Ausrufezeichen setzt. Und der müsste sich dann jenseits, würde ich mal sagen, der 40 Millionen bewegen, nach oben hin. Wird es aber nicht. Den gab es nicht und den wird es aber auch auf absehbare Zeit, glaube ich, noch nicht geben. Und das ist so ein bisschen das Problem.
Was haltet ihr von dem Gerücht um Romelu Lukaku?
Ich habe jetzt den Kopf geschüttelt für alle, die nur hören.
Ja, sehr laut den Kopf geschüttelt. Gar nichts.
Das Knirschen, ja gut, das ist altersbedingt.
Er soll zu einem Verein aus Rom wechseln angeblich. Zu dem in Gelb und Rot.
Okay.
Habe ich gehört.
Ja, solche Spieler. Ich kann mal die kleine Anekdote erzählen, dass wir kürzlich einen Hinweis bekommen haben.
Einen Hinweis in eigener Sache?
Einen Hinweis bekommen haben. Kudos. Würde sich am Knappschaftskrankenhaus aufhalten.
Es war aber sein Bruder.
Es war ein Jugendspieler. Ja, aber das setzt dann hier so eine richtige Maschinerie auch in Gang. Dann stürzen die Leute in ihre Autos und versuchen da dann noch rauszufinden. Es hat sich hinterher herausgestellt, es war ein talentierter Jugendspieler, glaube ich, der mal vorgesprochen hat sozusagen.
Berisha aus Augsburg.
Aber nicht für 15 Millionen.
Aber auch nicht für Borussia Dortmund.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Nein. Also man braucht ja, wenn man jetzt einen Transfer tätigt, dann muss der erkennbar auch den Verein weiterbringen. Und das glaube ich nicht. Also, am Ende könnte es so sein, dass es vielleicht mit Bella Kotschap was über eine Leihe so funktioniert, weil sich vielleicht aber auch andere Varianten eben nicht mehr realisieren lassen. Und es ist aber auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass vielleicht gar nichts passiert.
Kann Morey eventuell von Anfang an spielen?
Nein. Nein, noch lange nicht so weit. Der hat 2,5 Jahre lang nicht in einem Wettbewerb gespielt. Ich würde mal sagen, das dauert mindestens noch 6, 4, 6, 8 Wochen, in denen er dann auch weiter voll durchtrainieren kann, indem er dann auch die letzten Scheuklappen vielleicht mal ablegt. Man darf das nicht unterschätzen. Also bei dem war so viel kaputt. Ist sehr, sehr schade, aber ich glaube, das wird richtig schwierig, dass er nochmal überhaupt den Anschluss findet. Und wenn es jetzt über Kurzeinsätze funktioniert, vielleicht gibt es in den Länderspielpausen auch so für Leute wie ihn nochmal ein Testspiel oder so, wo man ihn dann vielleicht auch mal über längere Distanz sehen kann. Aber wir reden von Bundesliga, Hochgeschwindigkeit, intensiven Zweikämpfen. Es findet in der Bundesliga kaum noch was im Trab statt. Es ist alles intensiv und immer wirst du verwickelt, minütlich wirst du verwickelt in Zweikämpfe und ich glaube, so weit ist er noch nicht.
Muss der BVB in diesem Jahr um die Champions League Qualifikation bangen?
Nein, würde ich nicht sagen, glaube ich immer noch nicht dran, aber man darf das nicht unterschätzen und ich finde das ganz gut, dass die Konkurrenz oben um diese Plätze auch ein bisschen, glaube ich, angewachsen ist. Leipzig war ja ohnehin dabei, Leverkusen eigentlich zumindest im Dunstkreis, wenn sie es jetzt weiter so spielen können, dann wären sie ein ernsthafter Kandidat und war jetzt auch an den ersten beiden Spieltagen schon erstaunlich, wie Freiburg und Union Berlin doch solide dann auch gepunktet haben. Und wenn man das mal dann hochrechnet, dann haben wir 2, 4, 6 Mannschaften, denen man zumindest zutrauen könnte, dass sie lange Zeit um diese Champions League Plätze mitspielen. Und da musst du dann als Borussia Dortmund eben auch mal nach hinten gucken. Du darfst jetzt nicht nur gucken, dass der Abstand zu den Bayern nicht früh wieder zu groß wird, sondern wie dicht sind uns die anderen denn auf dem Fersen. Das ist durchaus ein interessantes Thema.
Kommt das verspätete Leistungsloch von Sebastian Haller?
Ja, habe ich mich auch schon gefragt tatsächlich. Ich weiß nicht, was die Daten da gerade so hergeben, aber es haben auch intern, glaube ich, viele immer wieder gesagt, es kommt vielleicht auch nochmal eine Phase, wo es dann auch mal so richtig hakt und wo er dann müde wirkt, wo einfach die Konsequenzen oder die Folgen aus dieser Geschichte dann doch wieder spürbar werden. Ich weiß nicht, ob es so ist. Im Zweifel wird man uns das nicht sagen, glaube ich. Aber es wirkt zumindest jetzt auch so gerade, dass er nicht so auf dem vollen Niveau ist, was er auch eben am Ende der vergangenen Saison hatte.
Super Podcast.
Dankeschön.
Sollte man bei dem ideenlosen Offensivspiel nicht über Sancho nachdenken, haben wir eben schon was zu geschrieben. Alle Fragen bei Instagram jetzt durch, weil sich viele auch um das drehten, was wir eben schon bei allen besprochen haben, die bei Twitter etwas gefragt haben. Deswegen nochmal kurz die Frage nach deinem Wunschlos für die Champions League.
Oh ja, Auslosung am Donnerstagabend.
Guckst du live?
Ja, ich habe frei morgen, aber ich denke schon.
Aber ja. Erst, wenn Florian Gröger getwittert hat, zieht endlich die Lose, dann schaltest du ein.
Ja, der Tweet ist vorgeplant für 18.25 Uhr. 18 Uhr geht, glaube ich, die Veranstaltung los und dann wird ja erst immer ganz viele Filmchen gezeigt und gelabert. Ja. Top 1, FC Barcelona.
Ja.
Top 4, sage ich mal eben, weil das ist die einzige Mannschaft, ich glaube fast die einzige Mannschaft, die schon feststeht in Top 4, ist Newcastle. Das wäre ein Hammer. Das wäre nicht so leicht.
Das wäre nicht so leicht, aber es wäre auf jeden Fall interessant.
Ja, und Top 3, Roter Stern Belgrad.
Roter Stern Belgrad, da gibt es aber ordentlich
Krawall. Ja, das ist wahrscheinlich Krawall, aber das ist einfach mal so ein Los. Ich habe letztens die Liste mir angeguckt, wer schon qualifiziert ist und gestern und heute sind ja noch Spiele gelaufen. Auf einmal taucht der Roter Stern Belgrad auf und ich habe gesagt, die gibt es noch?
Ja, die haben doch mal die Champions League gewonnen,
ja, beziehungsweise aber
den Europapokal der Landesmeister.
Ich sage ja, die gibt es noch. Also das ist halt ein Traditionsclub.
Kennst du mehr als einen Spieler? der damals für Roter Stern gespielt hat?
Du?
Sinisa Mihajlovic, glaube ich. Darko Panchev?
Ja, von mir aus gerne.
Darko Panchev kennst du auch, oder?
Ja, kenne ich natürlich vom Namen, aber ich hätte dir jetzt keinen aufzählen können.
Belo Dedici, rumänischer Innenverteidiger oder Libero.
Du bist ja ein Fußball, ein wandelndes Lexikon.
Nee, ich gehe jetzt demnächst zum Fußball-Bingo ins Fußballmuseum, moderiert von
Sascha Klaverkamp
und
Hansi Küpper.
Ja.
Ja, ja, klar, das ist in der
Trio
Veranstaltung.
Trio Infernale, also die gelten schon als Trio.
Die gelten als Trio Infernale. Ja. Hansi war ja letzte Woche bei uns und nicht nur, weil ich ihn ja privat auch ganz gut kenne, immer ein sehr fundierter und angenehmer Gesprächspartner.
Warst du schon mal in Belgrad?
Nein.
Warst du schon mal in Newcastle?
Nein.
Aber in Barcelona war es ja schon.
Richtig.
Ja, aber das ist ja so gut gefallen. Ein paar Tapas reinschieben.
Ich weiß noch gar nicht. Also am Ende fände ich es gar nicht schlecht, wenn Borussia Dortmund eine sehr, sehr anspruchsvolle Gruppe kriegen würde, weil sie haben dann eigentlich, dann hast du den Fokus. Sie haben ja mal dieses Jahr gehabt, wo sie mit drei nationalen Meistern zu tun hatten. Das war damals Ajax, glaube ich, Man City
und Real.
Und Real, ja. Und da haben sie sich ja sehr souverän durchgesetzt.
Das war eine ordentliche Gruppe.
Ja.
So, jetzt kommen wir zurück zum Vorgeplänkel, beziehungsweise, hier ist noch eine schöne sportliche Frage. Und zwar, Tom Rothe schlägt sich aktuell bei Kiel sehr gut. Sollte man mal wieder mehr darauf setzen, unsere jungen Spieler zu verleihen, damit sie Spielpraxis bekommen? Welche Kandidaten seht ihr für eine Leihe? Mokoko Rena oder auch einen Spieler aus der U23 oder U19? Ich glaube, früher ist das ja noch häufiger der Fall gewesen, dass sich das teilweise ein bisschen verändert hat. Jetzt macht man das bei Rothe ja wieder. Also
ich finde das Modell eigentlich wirklich richtig gut, weil nicht jeder startet eben mit 18 sofort durch und vor allen Dingen nicht beim Verein wie Borussia Dortmund. Und wenn du englische Clubs siehst, ist das gang und gäbe. Die spanischen machen es eigentlich auch. Da werden eigentlich die richtig guten Talente, die dann eben vielleicht in so einer hochkarätig besetzten Mannschaft wie Barcelona oder Real Madrid nicht sofort zum Zuge kommen, die werden eben nach Deutschland zum Beispiel auch geschickt. Ne? Siehe Hakimi.
Ja, genau.
Und dann entwickeln die sich, weil sie einfach auch gut sind, dann nutzen die diese Zeit und entwickeln sich richtig weiter. Und Rothe habe ich gesehen, zumindest das Spiel ansatzweise auf Schalke. Und in der Woche davor hat er ja auch gut gespielt. Ja, bis jetzt funktioniert das gut. Und wenn das dann dazu führt, dass man eben nicht 25 Millionen ausgeben muss und sondern einen Außenverteidiger aus den eigenen Reihen in der kommenden Saison wieder in den Kader nehmen kann, umso besser, wäre doch super.
John hat eine Frage zum Bundesliga-Jubiläum gestellt. Sei doch so nett, stell die nächste Woche nochmal, weil wir in ähnlicher Form mit Dirk darüber schon gesprochen haben. So, Vorgeplänkel, Nachgeplänkel heute. Schnitzel oder Currywurst?
Schnitzel.
Schokolade oder Chips?
Oh, Schokolade.
Handball oder Fußball?
Fußball.
Dirk Krampe oder Sascha Staat?
Bin ich befangen.
Ja, ich auch. Da bin ich nicht ganz neutral, lieber Markus. Ich nehme Schnitzel, Chips und Handball. Ho! Kann ich übrigens an der Stelle auf ein sehr spezielles Interview verweisen, was ich geführt habe? Hast du das mitbekommen? Es gibt eine Handballspielerin in Hessen, die trägt an ihrer linken Hand eine sogenannte Orthese. Das ist Torhüterin. Und ihr wurde jetzt die Spielgenehmigung verweigert. Obwohl sie schon jahrelang,
das habe ich gelesen, ja,
gespielt hat. Und zwar hört ihr das exklusiv bei Kreisab. Ungefähr 25 Minuten Gespräch mit der betroffenen Spielerin.
Wie heißt sie?
Lea Holstein heißt sie. Mhm. Und ich denke, das wird noch den einen oder anderen erreichen. Dieses Gespräch könnt ihr sehr, sehr gerne mal reinhören. Ist natürlich ein Thema, was auch mit Inklusion zu tun hat an der Stelle. Aber ich finde es sehr kurios und es zeigt mal wieder eindeutig auf, dass wir in Deutschland sehr viele Korinthenkacke haben. Oh, Entschuldigung, habe ich das jetzt so gesagt? Sind wir live drauf?
Nein. Ich habe nichts gehört. Nein.
Nee, ich auch nicht. Der Ton ist aber diesmal wieder deutlich besser. Und Entschuldigung dafür, dass das bei den letzten beiden Ausgaben nicht so hingehauen hat. Wir sollten diesmal laut genug sein und alles sollte wunderbar funktionieren. Und dementsprechend gibt es zum Abschluss noch einen Tipp des Kollegen Dirk Krampe. Hier wird sich übrigens beschwert über eine nicht so gute Currysoße und eine kräuterlastige Wurst bei unserem Lieblings-Currywurstmann hier um die Ecke.
Oh.
Hashtag nicht überzeugt.
Ich war schon länger nicht mehr dort.
Vielleicht hat sich da etwas verändert. Ich war auch schon lange nicht mehr dort.
Tatsächlich. Tipp Heidenheim, also.
Ja, bitte.
Ja, ja, also. Jetzt wollen wir mal nicht hoffen, dass nicht voraussetzen, so rum, dass das irgendwie auch nur ansatzweise eng werden könnte, weil dann hätten wir auch vielleicht eine unruhige Länderspielphase jetzt. Ich rechne eigentlich mit einem klaren Sieg, 4-1.
Aber mit Gegentor. Jan-Niklas Beste mit einem Freistoßkracher. Der Ex-Dortmunder, ausgerechnet.
Ausgerechnet, ja, es gibt ja drei Ex-Dortmunder bei Heidenheim. Mainka noch und Meloni.
Ja,
Meloni. Bei der U23 gespielt.
Ja, ist richtig.
Beste auch. Ja, das Tor war schon gut, ne?
Ja, ja. Das Tor war...
Also. Bin gespannt auf Frank Schmidt, freue ich mich richtig drauf.
Ist ja
ein guter Typ, so als
Sportstudio
Trainer.
Gesehen?
Ja.
Ja, guter Typ. Ja. Guter Typ, beziehungsweise Tipp an der Stelle, ist natürlich auch unser Abo. Vielleicht kann das kurz eingeblendet werden. Ah, fantastisch. Da ist auch schon die sogenannte Bauchbinde und da seht ihr, wo ihr reinklicken müsst. ruhrnachrichten.de/BVB für alle, die da draußen zuhören. Ist einfacher. Dann findet ihr auch am Ende den Weg zu unserem Abo und ihr könnt gerne Dirk folgen bei, sagst du auch jetzt bei X?
Nein.
Du sagst weiter Twitter.
Ja. Ja,
ich auch. Unter @dirkkrampe. Mich findet ihr dort unter @sascha_staat, gerne auch bei Instagram und natürlich @rnbvb. Demnächst gibt es wieder unser Wohnzimmer, heißt das, ja?
Yeah.
Ja. Ja, ja. Das habe ich gesehen. Hab da aber auch wie im Wohnzimmer gehangen.
Ja, die Sofas sind schon ein bisschen.
Ja, ist gemütlich, oder?
Die sind schon sehr gemütlich.
Ja, finde ich auch. Und das ist unser neues Format. Da könnt ihr auch sehr gerne reinschauen. Letzte Woche war, wie gesagt, Hansi Küpper zu Gast. Schon bekannt, wer diese Woche kommt?
Teddy de Bär.
Teddy de Bär, sag mal, ein Promi-Gast nach Mann, was ist denn da los? Gibt's doch gar nicht.
Ja, Teddy ist ja immer, wir hatten ihn ja auch schon mal im Live-Podcast, du erinnerst dich. Sehr, sehr netter Zeitgenosse und angenehmer Gesprächspartner und da freuen wir uns drauf.
Wahnsinn, solche Gäste hätte ich gerne mal. Was ist da los? Naja, da machen wir wohl jetzt Schluss, wa? Und diskutieren das nochmal in kleinerer Runde. An der Stelle danke, dass ihr mit dabei gewesen seid und noch eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.